Das wird heute ein Experiment, mal was Neues wagen. Nachdem ich sonst immer über Themen gesprochen habe, habe ich mir mal bewusst vorgenommen, eigentlich seit längerem schon, dass ich mir mal einen Bibeltext rausnehme und den mal ein bisschen genauer betrachten will. Und ich habe gedacht am Anfang, ich mache es mir ziemlich einfach, ich suche natürlich einen kurzen Bibeltext raus und bin dann auf das Buch Habakuk gestoßen. Habe ich in letzter Zeit damit viel beschäftigt, habe viel dazu gehört, gelesen, auch in anderen Büchern gelesen und will einfach mal versuchen, das weiterzugeben, was mir da wichtig geworden ist oder was mir aufgefallen ist. Und ich habe dabei festgestellt, dass das eigentlich ganz gut in die Situation bei uns passt, weil irgendwie, aber genau in die andere Richtung, werden wir noch sehen, warum, passt es zu dem, was nächste Woche oder übernächste Woche in den Abenden mit der Bibelschule hier stattfinden wird. Thema heute also das Buch Habakuk und ich habe das mit dem Titel mal überschrieben, Aberglaube. Und das, was ich an Bibelstellen vorlesen werde, das bezieht sich auf die Elberfelder Übersetzung und auch teilweise aus Hoffnung für alle. Ich weiß nicht, wer von euch aus dem Stegreif mit dem Buch Habakuk was anfangen kann oder weiß, um was es darum geht. Aber so Habakuk und Aberglaube, der damit was anfangen kann, denkt sich vielleicht, das wird ja jetzt ziemlich dünnes Eis theologisch gesehen. Ich versuche aber mal zu erklären, was ich damit meine dann später. Ich glaube oder hoffe, dass es zum Ende hin auch klar wird. Habakuk ist ein sehr kurzes Buch im Alten Testament, ist einer der kleinen Propheten, nicht weil er nicht viel zu sagen hat, sondern weil es textlich eben nur 3 Kapitel sind. Es sind in meiner Bibel ja so 4 Seiten. Und Habakuk ist besonders und hebt sich auch von den anderen Propheten ein Stück weit ab. Weil bei Habakuk spricht zuerst Habakuk zu Gott und nicht wie das sonst umgekehrt ist bei den Propheten, weil sonst spricht zuerst Gott, zum Beispiel zu Hesekiel. Da lesen wir am Anfang, es geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel. Oder bei Jeremia, da lesen wir am Anfang Jeremia, zu dem das Wort des Herrn geschah in den Tagen Josias. Also normalerweise redet Gott durch die Propheten zu seinem Volk. Und bei Habakuk ist es andersrum. Bei Habakuk redet Habakuk oder das Volk zu Gott. Und wenn wir den Text mal anschauen, Habakuk 1, Vers 2, da fängt es eben an, wo Habakuk zu Gott spricht. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Es ist nicht nur so, dass Habakuk andersrum vorgeht. Mir kam auch die erste Frage in den Sinn, als ich das gelesen habe, darf man eigentlich so mit Gott reden? Habakuk beschwert sich ja so ein Stück weit bei Gott, der macht ihm Vorwürfe. Also wenn meine Kinder so mit mir sprechen würden, warum lässt du das zu? Das ja, untergräbt doch so ein Stück weit meine Autorität, würde ich das zumindest so empfinden. Und Habakuk stellt diese Warum-Frage. Und diese Frage, ich glaube, die stellen wir uns auch immer wieder, warum lässt Gott das zu, warum lässt Gott Leid zu, Gewalt zu, Zank und Streit, warum geht es mir so schlecht, warum wurde ich enttäuscht? Diese Fragen hat Habakuk an Gott. Und wie gesagt, nächste Woche geht es eben andersrum, in den Bibelabenden geht es um Fragen, die Gott dann an uns hat, die andere Richtung. Habakuk stellt konkret die Frage nach dem Warum und das eben auch in einer schlechten Zeit für ihn und für das Volk. Und interessanterweise wird diese Frage nach dem Warum in schlechten Zeiten auch von denen gestellt, die sonst nicht viel von Gott wissen wollen. Nach den Attentaten am 11. September, da stand in einer Titelzeitung, wo war Gott? Das war am nächsten Tag direkt. Und interessanterweise kann man diese Frage, warum lässt Gott das zu oder wo war Gott, eigentlich nur dann stellen, wenn man so ein biblisches Gottesbild hat. Also ein Bild von einem liebenden Gott, von einem allwissenden Gott und auch von einem allmächtigen Gott. Und das finde ich schon interessant, weil wenn nur eins davon fehlen würde, macht die Frage keinen Sinn. Wenn es kein liebender Gott wäre, ja, dann kann es ihm ja egal sein, wie es uns geht. Wenn es kein allmächtiger Gott wäre, bräuchte ich nicht fragen, warum er das zulässt, weil dann hätte er ja auch gar keine Möglichkeit, das zu verhindern. Und wenn es kein allwissender Gott wäre, dann hätte er es ja auch im Vorfeld nicht wissen können und ich brauche auch nicht erwarten, dass er darauf hätte reagieren können. Also fand ich schon einen interessanten Zusammenhang und das zeigt doch auch, dass diese Sehnsucht nach Gott, auch wenn ich von ihm nichts wissen will und schon gar nichts mit ihm zu tun haben möchte, dass das ja doch in jedem Menschen zumindest dann auch unterbewusst drinsteckt. Und ich glaube auch, wir Christen kennen ja diese Fragen, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu, wenn es mir schlecht geht, wenn ich in Not gerate, wenn ich krank werde, wenn irgendwas unfair, schlecht gegen mich läuft, in großen Themen, bei Krankheiten oder auch kleine Themen. Warum muss ich das immer machen? Warum muss ich immer ran? Warum kriege ich immer noch mehr aufgeladen? Warum machen andere gar nichts? Kann man auf die Arbeit beziehen, kann man auf die Gemeinde manchmal vielleicht beziehen. Und Habakuk fragt nicht nur warum, sondern er fragt auch, wie lange noch? Auch dieses Warten kommt später noch. Wie lange schaust du noch zu? Ich glaube, wir waren ja alle schon in so Situationen und haben Fragen gestellt. Und wenn wir noch nicht in so einer Situation waren, dann können wir sicher sein, dass sowas auch noch kommen wird. Und das fragt eben jetzt auch Habakuk ganz konkret Gott. Und Gott, ja, darauf wartet er, dass er eine Antwort bekommt, wie wir auch, am besten eine mutmachende Antwort. Und Kapitel 5, da antwortet Gott dann Habakuk: Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Fängt ja schon mal gut an. Habakuk hört, dass Gott eingreifen will und das ist doch genau das, was Habakuk sich erwartet hat und was wir uns ja auch immer erwarten. Aber wenn man dann weiterliest, Kapitel 1, Vers 6, denn siehe, ich lasse die Chaldäer entstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar sind sie. Von ihr selbst geht ihr Recht und ihre Hoheit aus. Jetzt bekommt Habakuk endlich eine Antwort von Gott, die eigentlich ganz gut anfing, und dann kommt aber eine Antwort, die er eigentlich so gar nicht hören will. Die Chaldäer, das sind die Babylonier. Und Habakuk wird so auf das Jahr 630 vor Christus ungefähr datiert. Und 597 vor Christus, da erobern die Babylonier dann Jerusalem und das ganze Reich Juda. 30 Jahre später, innerhalb einer Generation oder wie eben in Vers 6 steht, in euren Tagen. Und mit dieser Eroberung von Babylon beginnt das babylonische Exil für das jüdische Volk und die Zerstörung des Tempels. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Sicherlich konnte sich Habakuk das vielleicht 30 Jahre vorher überhaupt nicht vorstellen, dass der Tempel zerstört werden würde oder dass das Volk verschleppt wird. Und anstatt diese gute Nachricht zu bekommen, auf die Habakuk ja gewartet hat, bekommt er jetzt eine Nachricht, dass es eigentlich noch viel schlimmer werden wird. Und das, was Habakuk beklagt hat, das war ja eigentlich berechtigt und wir würden das vielleicht auch ein Stück weit unfair finden. Vers 4, darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Die, die gottlos sind, benachteiligen die, die mit Gott leben. Das ist doch unfair, würden wir sagen, das kann doch auch nicht sein. Und sicherlich haben wir auch schon diese Situation gehabt und diese Warum-Fragen gestellt. Und da erwarten wir natürlich auch dann eine schnelle Antwort, die irgendwie Mut macht, die Hoffnung macht und vor allen Dingen auch natürlich die Zusage, dass es vor allen Dingen bald besser werden wird. Wie lange noch? Und sicherlich kennen wir dann auch, dass dann eben auch nichts passiert. Dass es nicht nach oben geht, dass es besser wird, vielleicht sogar wie bei Habakuk, dass es noch schlechter geht, dass es noch weiter abwärts geht. Und die Frage ist, und damit beschäftigt sich dann auch Habakuk, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Wie sollen wir damit umgehen? Habakuk ist natürlich auch nicht zufrieden und klagt weiter in Vers 12. Bist du nicht von all das her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und Fels zu zum Tüchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Für mich hat das so ein bisschen den Eindruck, Gott oder Habakuk versucht, Gott hier ein Stück weit ins Gewissen zu reden. Er meint irgendwie, Gott daran erinnern zu müssen, wer er ist, und bittet ihn, ja, sich ein Stück weit selbst auch treu zu bleiben. Und Habakuk klagt weiter und er klagt weiter an. Aber Habakuk weiß auch, dass Gott antworten wird, dass Gott da ist. Und wie ist das bei uns? Wie gehen wir damit um, wenn es abwärts geht, wenn keine Antwort kommt? Kommen da die Zweifel? Wie wirkt sich das auf unseren Glauben aus? Habakuk will weiter danach suchen, dass er eine Antwort bekommt. Und damit fängt auch dann Kapitel 2 an. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir redet und was für eine Antwort ich auf meine erhalte. Habakuk bleibt dran, auch wenn ihm die erste Antwort überhaupt nicht gefallen hat. Er wartet weiter auf das, was Gott ihm sagen will. Wir suchen auch nach Gottes Antwort auf unsere Warum-Fragen. Erwarten wir immer eine Antwort? Bleiben wir immer dran, auch wenn uns vor allen Dingen die erste Antwort vielleicht nicht so gefallen hat? Und jetzt kommt bei Habakuk auch der Aberglaube ins Spiel. Egal was kommt, dranbleiben. Auch wenn es mir nicht gefällt, sollen wir dranbleiben. Egal, wenn es auch gerade bergab geht, aber glauben. Auch wenn es dunkler wird, wenn die Probleme auftreten und wir uns fragen, warum tut Gott das, warum lässt Gott das zu, dann ist es eben wichtig, dran zu bleiben, aber zu glauben. Und das macht ja auch den Glauben aus. Überzeugt sein von dem, was man nicht sieht und in manchen Situationen eben auch nicht mal spüren kann, dran zu bleiben. Offenbarung 2, Vers 4, da steht: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße die ersten Werke. Auch wenn es mir schlecht geht, wenn der Glaube nicht so stark ist wie nach der Bekehrung, wo vielleicht alles super war, wo alles nach oben ging, wo ich ja Gottes Liebe direkt spüren konnte, wo meine Gebete erhöht wurden, wo es eigentlich nur nach oben ging. Auch wenn es mir schlecht geht dann, wenn der Glaube nicht so stark ist, wenn diese dunklen Zeiten kommen, wenn nicht alles läuft, wie man sich das wünscht und vorstellt, wo der Zweifel kommt und wo diese Warum-Frage kommt, dann sollten wir uns vielleicht an Habakuk erinnern und genau wie Habakuk uns daran erinnern, wie er vorher mit Gott gelebt hat. Habakuk ist nicht vor Gott weggelaufen, sondern der erinnert sich bewusst an Gott. Das, was er mit ihm erlebt hat, auch mit der Zeit, in der Zeit, wo es ja gute Zeiten waren, wo es keine Probleme gab. Und die dunklen Zeiten, die sind alle normal. Gott hat uns ja kein Leben ohne Probleme versprochen. Im Gegenteil, Johannes 15, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Das ist ganz normal. Und diese Warum-Frage hat auch Jesus selber gestellt am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat uns kein Leben ohne Probleme versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er dann bei uns ist. Mir ist dabei diese Karte, die es ganz oft gibt, Spuren im Sand eingefallen. In dem Traum, wo dann Bilder aus dem Leben erscheinen und zwei Fußspuren im Sand dargestellt sind. Meine eigene Fußspur und eben die Fußspur des Herrn. Und auf der Karte steht im unteren Teil: Als das letzte Bild an meinen Augen vorbeizog, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten in meinem Leben. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf dem Weg mit mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen war. Warum hast du mich, auch diese Warum-Frage, warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Gott ist immer bei uns und wir sollen immer dranbleiben, egal wie es ist, aber glauben. In dem Sinne dann sogar ein guter Aberglaube. Auch wenn mir es gerade schlecht geht, trotzdem an Gott dran zu bleiben. Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung, in dunkle Zeiten geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Habakuk hat am Anfang auch gefragt, wie lange noch? Dieses schwere Warten, das Ausharren, was eben stand, und wir sollen auch durchhalten. Jakobus 1, weiter dann ab Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts mangelt habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der da willig ist und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendein zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Glauben ohne zu zweifeln. Wenn Habakuk weiter anguckt, Kapitel 2, Abvers 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreibe die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, wartet darauf. Denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe ist auf den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott antwortet Habakuk und das, was er ihm antwortet, das soll Habakuk aufschreiben. Und aufschreiben ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, um dran zu bleiben. Aufschreiben, damit wir uns merken können, was Gott mal zu uns gesagt hat, was uns beim Bibellesen wichtig geworden ist, was wir mit Gott erlebt haben, wo es einfach diese Zeiten waren, wo es wirklich gut ging. Damit wir eben in harten Zeiten was haben, wo wir uns dran erinnern können. Wenn wir das, was wir erlebt haben, wenn wir das aufschreiben. Und so können wir uns immer an die Zusagen erinnern, die Gott uns gemacht hat, wenn dann eben diese dunklen Zeiten kommen und wenn wir das nicht gerade sehen und auch vielleicht gerade nicht fühlen, dass wir immer dranbleiben können. Die ganzen Zusagen in der Bibel, die sind immer da für gute Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Und die Frage ist, wie gut kenne ich die? Vielleicht sollten wir uns vornehmen, Bibelstellen aufzuschreiben, Bibelstellen zu lernen, um dann eben ja was Mutmachendes zu haben, wenn es darauf ankommt, dass wir eben einfach mal durchhalten müssen. Dass wir was haben, wo wir uns daran erinnern können, wenn es eben uns schlecht geht. Weil dann ist eben wichtig, darauf zu schauen, was Gott uns schon gegeben hat, was wir mit ihm erlebt haben und vor allen Dingen, was er uns zugesagt hat. Besonders in den Momenten, in denen wir eben Gott nicht verstehen, ist es wichtig, dran zu bleiben. Der Vers 4 in Kapitel 2, der wird von vielen als Schlüsselvers in diesem Habakuk-Buch gesehen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Gott sagt eigentlich damit, auch wenn du mich nicht verstehst, vertrau mir nur, glauben nur. Und wenn du auch denkst, dass nichts passiert, dann warte nur ab. Erinnert mich so ein bisschen an Noah, der auch diese Arche gebaut hat, ohne dass sich direkt irgendwas verändert hat, dass Regen da war, dass Wasser gekommen ist, der über Jahre wahrscheinlich den Spott von seinen Mitmenschen auf sich ziehen musste, nur weil er eben diese Aussage oder Zusage oder Aufgabe von Gott vertraut hat. Glauben zeigt sich im Warten, habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn alles prima läuft, wenn es immer nach oben geht, dann ist Glauben kein Problem. Wenn, ja, wie man sagt, geistliches Wachstum da ist, dann fällt es nicht schwer, in der Bibel zu lesen, das regelmäßig, ja, sich damit zu beschäftigen, mit Gott sich zu beschäftigen. Schwierig ist es dann, wenn es eben nicht mehr weiter nach oben geht oder wenn es sogar mal in die andere Richtung geht, wenn es nach unten geht, wie bei Habakuk. Und darauf dann eben zu warten, wie lange noch. Warten ist was, was wir nicht gut können, was uns meistens schwer fällt. Hebräer 11, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ich füge mal dazu, auf das man wartet, eine Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein. Habakuk sucht nicht nur auf eine Antwort auf sein Warum, sondern er muss eben auch dieses Warten aushalten. Gott will eingreifen, hat er ihm versprochen, zur festgesetzten Zeit. Und Gott hat einen Plan, der diesen beschränkten Zeitraum von uns Menschen und eben auch von Habakuk ein Stück viel weiter überschaut. Während wir Menschen quasi auf so einem Zeitstrahl leben, so ein bisschen in die Vergangenheit gucken können, vielleicht wissen, was morgen ist oder wir zumindest planen oder meinen, was morgen sein könnte, ist eben Gott, der ewig ist, außerhalb dieses Zeitstrahls. Und der hat eben alles im Blick von dem, was noch weit in der Zukunft kommt, bis auf was in der Vergangenheit war. Glauben zeigt sich im Warten. Hebräer 10, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Da kommt das wieder, was in Habakuk schon stand. Und wer sich zurückzieht, wird meine Seele, kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Habakuk definiert den Glauben so, Glauben heißt zu vertrauen, auch wenn ich in der Dunkelheit bin. Glauben heißt, dass ich Gott Fragen stellen darf, aber dass ich Gott nicht in Frage stelle. Gott verspricht nicht, dass alles gut ist. Gott verspricht, dass er bei uns ist und dass wir uns ändern können, verändern können, dass wir Jesus ähnlicher werden können. Schlechte Zeiten, Tiefpunkte, Wartezeiten, Schmerzen, das ist das, was dazu führt, dass wir Menschen uns verändern. In der Bibel steht viel drin, wo Menschen warten mussten. Noah musste warten, Abraham musste warten. Auch das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen und musste warten, bis sie endlich das versprochene Land betreten durften. Und ich glaube, besonders in der Krise, wenn es einem schlecht geht, ist es eben wichtig, dass man Verantwortung auch für sich und sein Leben dann übernimmt. Dieses Aberglauben, egal was kommt, immer diese göttliche Perspektive zu haben. Immer dran zu bleiben, immer auch das Ziel zu sehen, was in der Vergangenheit klar war, wo man nie Fragen hatte und dann eben, wenn die Zeiten rauer werden, wenn es schlechter wird, wenn es mir nicht gut geht, dass ich eben das nicht aus dem Blick verliere. Dass ich immer die feste Überzeugung habe, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und die Frage ist, sehen wir das immer so in der Krise? Die Bibel spricht davon, dass wir den Lauf des Glaubens vollenden sollen. Und wenn wir so einen Lauf uns angucken, da gibt es auch Zeiten. Am Anfang läuft es sehr gut, da hat man noch die Kraft dazu. Zwischendrin kommen dann Stellen, wo es gar nicht mehr gibt, wo man vielleicht auch aufgeben will. Aber dann heißt es eben auch durchzuhalten, auch wenn man aktuell vielleicht nicht mehr kann, trotzdem sich darauf zu verlassen, dass eben das Ziel da sein wird. Und oftmals verändern wir Menschen uns ja erst, wenn Schmerzen irgendwie kommen. Wenn die schlechten Zeiten kommen, wenn Krisen kommen, dann verändert man sich. Man sagt ja auch oft, der Schmerz war noch nicht groß genug, deshalb hat man sich auch noch nicht wirklich verändert. Solange da noch nicht der Druck da ist, dann sagt man vielleicht, es wäre gut, dass ich das und das mache und mich da verändere, aber in der Regel erst, wenn Schmerzen kommen. Und wie Habakuk sollen wir in der Krise uns auch verändern. Wir sollen nicht passiv sein, nicht irgendwie im Selbstmitleid versinken, sondern aktiv bleiben. Ja, wie macht man das? So gut gemeinte Motivationssprüche wie das wird schon wieder, die helfen da meistens wahrscheinlich auch nicht weiter. In der Krise aktiv zu bleiben, das sagt sich so einfach, aber ich glaube, das geht nur, wenn man diese göttliche Vision hat. Wenn ich immer hinter allem Gott dahinter sehen kann. Im Kleinen treu zu sein, und das zeigt sich dann eben auch in der Krise. Habakuk Kapitel 2, Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Habakuk hat diese Ewigkeitsperspektive und die sollen wir auch haben. Denn die Bibel sagt uns das ja ganz klar zu, was in Zukunft passieren wird. Jedes Knie wird sich beugen und Jesus wird wiederkommen. Und allein diese Aussage, die kann uns ja schon Kraft in der Krise geben. Vers 20 bei Habakuk. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Und der Vers zeigt auch, dass sich bei Habakuk was geändert hat, dass er diese Perspektive hat. Gott ist immer noch Gott, er herrscht immer noch und aller Welt soll klar sein, dass es Gott ist. Im letzten Kapitel, Kapitel 3, da dreht sich was. Nicht nur inhaltlich. Am Anfang steht Gebet des Propheten Habakuk nach Schikionot. Schikionot, wenn man da mal in Büchern nachguckt, das ist eine musikalische Anweisung, wie das gespielt werden soll. Und das bezieht sich auf, ja, viele sagen, Lied in bewegten Rhythmen. So eine musikalische Anweisung findet man auch ähnlich über dem Psalm 7. Wenn man die Bücher sich anguckt dazu, die da geschrieben sind, alle sagen, es ist irgendwie ein Lied mit bewegten Rhythmen. Manche sagen aber, es ist irgendwie Richtung Klagelied. Viele sagen aber auch, das ist ein Loblied, das ist eher ein Siegeslied. Also auf keinen Fall ist es irgendwie ein Trauerlied, wo man ja traurig hat, traurige Musik, passt auch nicht dazu, dass es in bewegten Rhythmen gespielt werden soll. Und wenn man sich den Kontext später mal anguckt, ich glaube, dann passt Siegeslied auch ganz gut dazu. Ein Lied, das man irgendwie mit Begeisterung singt, mit der glücklichen Stimmung, ein Loblied, vielleicht wird man jetzt mittlerweile Worship dazu sagen, keine Ahnung. Kapitel 3 soll irgendwie gesungen werden, also eine ganz andere Stimmung, als man in den Kapiteln vorher hatte. Und das verdeutlicht jetzt auch diesen Perspektivwechsel von Habakuk. Da ist bei Habakuk was passiert, bevor überhaupt was passiert ist, was er eigentlich von Gott wollte. Die Umstände sind immer noch die gleichen. Dem Volk geht es immer noch schlecht, egal, sogar noch viel schlimmer, denn die kurzfristige Perspektive mit den Babyloniern, die ist ja noch viel, viel katastrophaler. Aber Habakuk hat seine Perspektive geändert. Habakuk lobt Gott nicht für das, was er tut, sondern für das, was er ist und wer er ist. Und das ist ja eigentlich, was wir unter Anbetung verstehen. Gott zu preisen, dass er ist und wie er ist, auch wenn er nicht das tut, was ich mir eigentlich von ihm wünsche. Kapitel 3, Abvers 2. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, deine Werke gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Herr oder Gott, komm von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite. Und dort verbirgt sich seine Macht. Vor ihm geht die Pest und die Seuche her, zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bewegt die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrechte. Habakuk sagt, du bist Gott, du bist immer noch Gott, du kannst alles. Du kannst auch noch mal eingreifen. Er sagt nicht, dass alles gut ist jetzt. Habakuk blickt der Realität für sich und sein Volk ins Auge und macht sich bewusst, wer Gott ist. Er hat sich bewusst dafür entschieden, sich daran zu erinnern, wie Gott ist. Er ist in dieser Krise nicht passiv, er sitzt nicht da und versinkt im Selbstmitleid und wartet nur, sondern er erinnert sich ganz bewusst. Die Probleme sind immer noch da, aber er schaut nicht auf die Probleme, sondern er schaut auf Gott. Auf Gottes Liebe und Gottes Treue und dass es mit ihnen auch wieder vorwärts gehen kann. Kapitel 3, ab Vers 16. Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall zitterten meine Lippen. Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf dem Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkommt gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und in den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind in den Ställen. Es ist immer noch nicht alles gut, aber, Vers 18, er kann jubeln. Ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft, den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einschreiten. Habakuk stellt am Anfang diese Warum-Frage, die wir sicherlich auch schon oft alle gestellt haben, im Großen, aber auch im Kleinen. Aber Habakuk vergisst nie, was Gott für ihn getan hat. Und er sieht drauf, was er mit ihm alles erlebt hat. Und darauf kommt es hierbei an. Auch wenn schlechte Zeiten kommen, aber zu glauben, dran zu bleiben, dieser ja, positive Aber-Glaube, dass ich mich bewusst dafür entscheide, nicht alles hinzuwerfen, sondern ja, trotz vielleicht mal Zweifel, die wir alle haben dürfen, dass man eben auch dran bleibt. Habakuk stellt Gott Fragen, aber er stellt Gott nicht in Frage. Ich hatte eben schon mal gesagt, der Schlüsselvers und wird meistens so gesehen, Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Soweit.